Herzlich willkommen in unserem schönen Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und heute machen wir den Podcastnamen wirklich zum Programm. Wir schauen uns mal an, was sind die fünf häufigsten Fehler, die ich jetzt nach 26 Jahren einfach beobachtet habe, die dazu geführt haben, dass bei vielen die Krankenversicherung privater Natur aus dem Ruder läuft und wie du dich vor allen Dingen davor schützt, wenn du selber privat versichert bist oder mit dem Gedanken spielst, selbiges zu tun. Viel Spaß beim Zuhören. Neuer Beitragsschock in der privaten Krankenversicherung, so hat der Spiegel es vor einiger Zeit getitelt. Und die Redaktion stellte mir die Frage, Dieter, was können die Leute denn jetzt tun, die betroffen sind, die vielleicht 20, 30, 40 Jahre privat versichert sind und wo die Beiträge ständig steigen? Dann bin ich hingegangen und habe denen auf 8 Seiten erklärt, was man alles machen kann. Weil ehrliches Wort, wenn es um die Frage geht, sich privat kranken zu versichern, kommt doch irgendwann der Punkt auf, dass du dir sagst, naja, das ist ja alles gut und schön und es ist vielleicht jetzt auch günstiger als die gesetzliche, aber was ist in 20 oder 30 Jahren? Kann ich mir den Beitrag und die guten Leistungen immer noch leisten? Die Werbung sagt, und da musst du bei YouTube hier nur Videos angucken, da findest du haufenweise zu, wo dann irgendwas erklärt wird, auch mal die Downside, aber am Ende heißt es immer, versichere dich privat zu bestmöglichen Leistungen. Ja? Dann siehst du auf der anderen Seite hier bei YouTube Reportagen, die das Gegenteil sagen. Ja, was stimmt denn am Ende des Tages? Ich kann es dir genau sagen, weil ich die Verträge jeden Tag zur Prüfung von den Leuten auf den Tisch bekomme. Du musst dir vorstellen, mein Job sieht ganz häufig so aus, dass ich am Morgen hier reinkomme und dann haben wieder 30, 40, 50 Leute übers Wochenende ihre Verträge eingereicht und sagen, Dieter, ich bin seit 30 Jahren bei der Pfefferminzia. Ich zahle mittlerweile 1.200 Euro im Monat. Das zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Was tue ich denn jetzt? Ich habe wieder andere, wo ich da reinschaue und sage, ey, du kannst dich gar nicht beschweren. Du zahlst ja gerade mal die Hälfte vom Gleichaltrigen und kann dann auch relativ gut herleiten, warum zahlt der eine denn so viel mehr als der andere, obwohl die sehr ähnliche Leistungen haben. Und all das nimmst du heute mit. Der erste große Fehler, den ich immer wieder sehe, dass sie sich beim Abschluss dazu hinleiten haben lassen, einen möglichst günstigen Einstiegsbeitrag zu nehmen. Das heißt, wie läuft das üblicherweise ab? Du interessierst dich für eine private Krankenversicherung und jetzt gehst du auf irgendein Vergleichsportal, fragst einen Verkäufer oder zum Versicherungsvertreter deines Vertrauens und im besten Fall geht er hin und macht dann meinetwegen einen Vergleich auf und sagt dann, hier haben wir 8 verschiedene Anbieter, der eine kostet das, der andere kostet das, die Leistungsparameter spreche ich mit dir vorher durch und dann sagen wir, für alle gilt mindestens 2 Bettzimmer, kein Hausarztprinzip, das heißt, du kannst direkt zum Facharzt, 100% Zahnbehandlung und du willst mindestens 80% Zahnersatz. Und du willst dann vielleicht noch irgendwelche Spielereien, die dir wichtig sind. Aber das sind die großen, 3 großen Positionen, über die sich eigentlich alles immer wieder dreht. Vor 50 Jahren genauso wie heute. Da hat sich nichts geändert. So, und jetzt guckst du dir diesen Vergleich an und siehst mit einmal, na, da sind schon gewisse Preisunterschiede. Bei den Leistungen gibt es auch Nuancen, aber so richtig Plan davon hast du nicht. Der Versicherungsverkäufer fängt dann an, dir zu erklären, warum bestimmte Leistungen extrem wichtig sind und sagt, du musst beispielsweise dies, jenes, Folgendes mitversichert haben, ansonsten geht für dich irgendwann die Welt unter. Ich kann dir sagen, statistisch gesehen ist das wenigste davon haltbar. Ja? Aber nichtsdestotrotz, dann wird geschaut, okay, wo kriegst du für ein gutes Leistungsniveau einen möglichst geringen Preis? Das ist die Idee dahinter. Und dann schließt du am Ende diesen Vertrag ab und denkst, du hättest alles richtig gemacht. Nur, am Ende des Tages ist es nicht so schwer zu verstehen. Was bestimmt denn langfristig, ob eine Krankenversicherung stabil bleibt oder nicht? Was denkst du? Überleg mal eine Sekunde, wenn du heute eine Krankenversicherung gründen würdest mit ein paar Freunden, wovon hängt es ab, wie die Beiträge sich langfristig entwickeln? Ist doch eigentlich ziemlich einfach. Was nehme ich ein, was gebe ich aus? Und je mehr ich raushaue, weil ich irgendwelche Exotenleistungen da reinpacke, die Leute aber cool finden und im Verkauf irgendwie sich gut verargumentieren lassen, und je weniger ich gerade am Anfang einnehme, umso schlimmer wird es. Warum? Wenn ich am Anfang hingehe und nehme zu wenig Geld ein, es ist ja nicht so, dass dein Krankenversicherungsbeitrag wie in der gesetzlichen, in der privaten einfach weg ist, sondern es werden sogenannte Altersrückstellungen aufgebaut. Bei guten Versicherern werden bis zu 50% deines Beitrages genommen und langfristig für dich zurückgelegt. Wenn ich am Anfang einen relativ geringen Einstiegsbeitrag nehme, dann fehlt das Geld logischerweise nicht nur nach hinten raus, sondern was noch viel schlimmer ist, ach, das Weltwunder, Zinseszinseffekt, ich kann ja diese Zinsen nie wieder nachholen, die ich am Anfang nicht bekommen habe, die ersten 10, 15 Jahre, wo ich diesen Tarif vermeintlich günstig halte. Also, erste große Fehler, den zu vermeiden gilt, geh niemals hin und vergleiche irgendwelche Einstiegsbeiträge, sondern guck dir immer an, wie hat sich so ein Anbieter über Jahrzehnte entwickelt und warum. Dann wird es richtig spannend. Der zweite große Fehler, den ich sehe, und den habe ich gerade schon kurz angerissen, dass der Fokus bei der Wahl des Krankenversicherers auf bestmögliche Leistungen ausgerichtet wird. Also möglichst über Leistungen verglichen wird, wohin sollst du denn jetzt gehen? Und da ist das ganze Netz von voll. Fang an zu googeln, du findest Blogbeiträge, du findest alle möglichen Experten, die dann sagen, ey, du musst unbedingt diese und jene Leistung mitversichert haben. Und wenn du das nicht machst, dann ist die Krankenversicherung nix. dann würde ich mich da selber niemals versichern, weil ich will für mich und meine Familie bestmögliche Leistung. Und du sagst, ja, klingt für mich logisch, klingt für mich nachvollziehbar, möchte ich auch. Ich kann dir einfach dazu sagen, wenn man dann die Statistik dahinter packt, ist das in der Masse der Fälle einfach totaler Kokolores. Egal, ob du jetzt zu LVM gehst, DBK, Hook, Provinzial oder wo auch immer hin. Am Ende des Tages hat jeder dieser Versicherer einen leistungsstarken Tarif mit im Angebot, wo er erstmal ein Niveau hat, was deutlich besser ist als das, was du in der gesetzlichen erlebst. Wo du also direkt zum Facharzt kannst, wo du deine kurzfristigen Termine bekommst, wo es so ist, dass die Krankenhäuser sich noch Zeit nehmen für dich, weil sie nicht über eine Fallpauschale vergütet werden, wo der Zahnarzt 100% seiner Zahnbehandlung erstattet bekommt, besser gesagt du, wo du mindestens 70% oder 80% Zahnersatz versichert hast. Das heißt also, in sich sind die Leistungen bei jeder privaten Krankenversicherung deutlich besser als in der gesetzlichen. Ich weiß, wie die Vertreter jetzt Abok laufen und sagen, Dieter, nein, Leistungen, was erzählst du, die sind doch super wichtig, da sind so viele Nuancen drin. Ja, es gibt Punkte, die machen Sinn, dass man sich die genauer anschaut, dass sie nach Möglichkeit im Tarif nicht drin sind. Aber vieles von dem, was die Versicherungen euch verkaufen und ihr für wahr befindet, weil es halt so ist, dass es ein paar Horrormärchen zu jeder Geschichte gibt, das hat mit Statistik nichts zu tun. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel einen Blogbeitrag gefunden von einem ziemlich bekannten privaten Krankenversicherungsverkäufer, der dann eben hingeht und sagt, ey, bestimmte Versicherung ist nicht gut und macht das an bestimmten Leistungspunkten fest. Er sagt beispielsweise, der Tarif, den ich hier gerade zur Prüfung habe, und so wird man es dir auch im Verkaufsgespräch erzählen, ja, der leistet nur bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung für Zahnärzte. Also, was heißt das? Es gibt eine Gebührenordnung für Zahnärzte, genauso wie ein Rechtsanwalt, die Brago hat, einen Steuerberater, die StBVV, also die Steuerberaterversorgungsverordnung, der Arzt die Gebührenordnung für Ärzte, hat auch ein Zahnarzt eine Gebührenordnung für Zahnärzte. Und er sagt, der Tarif ist besonders nachteilhaft, weil Zahnärzte mit teurer Medizintechnik rechnen immer häufiger ab, überhalb dem, was die Gebührenordnung möglich macht. Und dazu musst du einfach Folgendes wissen. Wir haben aus gutem Grund in unserem Land eine Gebührenordnung in den verschiedenen Segmenten. Weil wenn du in die USA schaust, wo es sowas nicht gibt und guckst dir an, was da für Rechnungen gestellt werden, du kennst es aus den Hollywood-Streifen, wo dann irgendwie die 80-Jährige beim Rechtsanwalt reinläuft und der reibt sich schon die Hände und dann wird irgendwie eine 500.000 nachher für einen Rechtsstreit fällig. Oder du guckst dir das im Medizinbereich beispielsweise an, wo jemand für Long-Covid dann bei der Behandlung 1,1 Millionen Dollar zahlen muss. Oder guckst dir an, wenn jemand ein Herz transplantiert bekommt, kostet es dort drüben irgendwie zwischen 1 und 1,5 Millionen. Und bei uns 100 bis 200.000 Euro, dann ist das schon gut, dass wir eine gewisse Gebührenordnung haben, weil du sonst als Versicherer, und da sind wir wieder beim Thema, wie willst du das kalkulieren? Wie willst du jetzt hingehen und sagen, naja, ich mache die Tür auf, wir zahlen Open End, wir haben da gar keinen Deckel drauf. Dazu musst du erstmal wissen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich zeige dir das mal. Hier guckst du erstmal an, Statista 2024, da siehst du eben, welche verschiedenen Gebührensätze es gibt. Und der Höchstsatz ist der sogenannte 3,5-fache Satz. 98,79% aller Zahnarztrechnung aus dem Jahr 2024 sind innerhalb der Gebührenordnung, innerhalb dessen, was der Tarif, der schlechte Tarif, mitversichert hat. Und du stellst jetzt die Frage, ist das wirklich so wichtig? Natürlich ist das nicht so wichtig, weil du musst dir vorstellen, wenn ein Zahnarzt von dir mehr Geld haben will, als der Tarif rausgibt, also mehr als den 3,5-fachen Satz in dem Beispiel, dann muss er mit dir eine individuelle Honorarvereinbarung machen. Dann wirst du sofort aufmerksam, schnappst dir dein Telefon, fotografierst den Kostenvoranschlag ab, zahlst in deiner Versicherung. Das machst du beim Zahnarzt nach Möglichkeit sowieso immer, wenn es irgendwie größer 1.000 Euro wird, aus meiner Erfahrung heraus. Egal, was im Kleingedruckten steht. So, und dann geht der Versicherer hin und sagt, nee, wir zahlen bis zum 3,5-fachen Satz, der will einen 7-fachen Satz. Wo bist du hier? Du bist in München auf der Maximilianstraße, in Düsseldorf an der Köhe. Ah ja, beim C-Promi-Zahnarzt. Ich weiß, ihr Zahnärzte werdet jetzt wieder sagen, Dieter, nein, ne, die Gebührenordnung ist lange nicht aktualisiert worden, wir hätten gerne mehr. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, es muss ja von irgendjemand auch bezahlt werden. Und du siehst, dass 98,79% aller Zahnärzte sich daran halten. Und das ist auch gut so. Weil dann kannst du doch in dem Moment hingehen und kannst sagen, ich nehme einen von den fast 99 anderen Zahnärzten und lass es da machen. Und dann wird es voll bezahlt, weil dann bis zum 3,5-fachen Satz geht. Und wenn ich mich hier umgucke, ich habe das mal aus Spaß gemacht, habe mal 15 Zahnärzte angerufen und mal so ein bisschen hinterfragt. Ich habe keinen einzigen gefunden hier im Umkreis, der mehr nimmt. Aber die gibt es natürlich. Ja? Und er schreibt, das nimmt immer häufiger zu. Deswegen habe ich das ganze Netz auf den Kopf gestellt und habe einfach geschaut, wie ist es denn am Ende des Tages. Was habe ich dann rausgefunden? Ich habe ChatGPT arbeiten lassen. Also der typische Vertriebsaussage lautet, der Kunde soll denken, sonst bleibe ich auf hohen Zahnarztrechnungen sitzen. Die Statistik zeigt aber, das ist ein Randphänomen. Es gibt diese Entwicklung offiziell nicht und Statista sagt auch nichts darüber. Du gehst jetzt aber hin, fällst darauf ein, dass er nur einer von ganz vielen Leistungspunkten, wo eine Religion daraus gemacht wird und dir gesagt wird, wenn der nicht erfüllt wird, ist der Versicherer raus. Und du reduzierst massiv die Anbieter zusammen, die eventuell hochspannend sein können, weil sie bewusst diesen Deckel haben, um Sodom und Gomorra bzw. unkalkulierbaren Kosten einen Riegel davor zu schieben. Jetzt schauen wir uns Fehler Nummer 3 an. Der Versicherungsvertreter sagt, das wird im Alter alles nicht teuer, das wird schon irgendwie halten. Du kannst ja einen Beitragsentlastungstarif machen. Du hast Altersrückstellung. Du kannst privat was zurücklegen, wenn du selbstständig bist, die Differenz zwischen der gesetzlichen. Wo ich immer hier sitze und sage, welche Differenz. Ein Angestellter spart schon mal, wenn er in die Private wechselt, netto so gut wie gar nichts. Der kann seinen ETF-Sparplan nicht nennenswert befeuern, weil wenn der 300 Euro weniger zahlt als in der gesetzlichen, ja, dann muss man einfach wissen, die Hälfte spart der Arbeitgeber. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Steuerlich ist die private Krankenversicherung wesentlich weniger absetzbar, zumindest wenn du gute Leistungen hast, als die gesetzliche. Die gesetzliche zu 96%, die private häufig nur zu 70 oder 80. Wenn du das dann nachrechnest, dann ist es in der Nettobetrachtung so, 300 Euro weniger Beitrag bedeuten vielleicht 40 Euro netto, die du mehr auf der Gehaltsabrechnung hast. Mehr ist das nicht. Und die kannst du in ETF-Sparplan knallen. Ja, also mit anderen Worten, das ist totaler Kokolores, wenn dann so argumentiert wird. Aber es wird gesagt, das ist im Alter trotzdem alles kein Problem. Ich zeige dir, dass es anders ist. Guck dir das zum Beispiel an von einem großen Versicherer, der DBK. In dem Beispiel habe ich ein Ehepaar gerade reinbekommen. Die zahlen beispielsweise 2.600 Euro zusammen, 49 und 51 geboren, ja, und fragen mich, was kann ich jetzt tun? Und wenn ich ehrlich bin, die können Selbstbeteiligung erhöhen oder Leistung reduzieren. Leistung reduzieren in dem Alter? Wofür haben die sich jetzt die letzten 40 Jahre bitte privat versichert? Wenn die hier Geld sparen wollen, müssen die im Wesentlichen hingehen und müssen ihr Zweibettzimmer und die Privatarztbehandlung opfern. Ansonsten wird das sehr schwer. Das würde ich denen auch nicht empfehlen. Aber wenn es nicht anders geht, ist das eine Option. Oder sie können den Standardtarif der Rentner wechseln. Das ist eine klein- bis mittelschwere Katastrophe, weil dann sind sie wieder auf gesetzlichem Leistungsniveau und in der Praxis gesprochen sogar noch schlechter. Also du kannst im Rentenalter, wenn du vor 2009 schon versichert warst, so wie die, in einen Tarif wechseln, der nennt sich Standardtarif. Und dieser Tarif hat gesetzliches Leistungsniveau. Nur wenn du rausgehst zum Arzt und nimmst dein Zettelchen mit und zeigst, ich bin eigentlich Privatpatient, aber im Standardtarif, hat keiner Lust, dich zu behandeln, weil er hat auf der einen Seite das Abrechnungswesen an der Backe und die Diskussion mit dem Versicherer und kriegt überall nur Minimalsätze. Das funktioniert also nicht. Das kann ja nicht das Ziel sein. Und das muss auch euch Versicherungsverkäufern doch mal klar werden. Ihr geht davon aus, dass es irgendwie schon funktionieren wird mit den Altersrückstellungen, ein bisschen Beitragsentlastung und nach hinten aus haben die Leute kein Problem. Die Praxis sieht aber leider in vielen Fällen ganz anders aus. Gucken wir uns das weiter an. Der nächste. Der ist bei der Allianz hier ein Ehepaar, die zahlen über 2.000 Euro ab dem 01.01.26, sind noch gar nicht so alt, sie ist 67 geboren. Oder guckt ihr beispielsweise den an. Der ist bei der Barmenia versichert, das war eine Versicherung, die von dem, der den Blogbeitrag geschrieben hat, in der Vergangenheit sehr häufig verkauft wurde. Mit fatalen Auswirkungen für die Leute, die da versichert sind, zumindest auf der Beitragsseite. Und hier ist es einfach so, hier haben wir beispielsweise einen, der ist 1972 geboren, der zahlt mittlerweile 1130 Euro für seine Krankenversicherung im Monat. Der ist gerade mal 53 und wird jetzt 54. Was soll der zahlen, wenn der 60 oder 70 ist? Gucken wir uns gleich an. Ich habe gerade wieder einen gleichen Fall reinbekommen, einer, der 2020 abgeschlossen hat, 2026 beim selben Versicherer hat sich der Beitrag schon verdoppelt. Also es ist wirklich verrückt, was da möglich ist und deswegen lass dich davon nicht blenden, das wird nicht teuer im Alter. Und jetzt gucken wir uns mal den nächsten an. Nachdem die Barmenia sich nicht mehr ganz so gut verkaufen ließ, weil sie sehr teuer geworden ist, ist derselbe Vermittler hingegangen und ist dann auf BBKK umgeschwenkt. Also eine Versicherung, die eigentlich im Maklermarkt nicht ganz so oft vorkam bisher, ist die Bayerische Beamtenkrankenkasse, Versicherungskammer Bayern oder auch Union Krankenversicherung genannt, die haben dieselben Tarife. Und da war es bisher noch so, für die absoluten Top-Leistungen, die draußen immer verkauft werden, war das sogar noch einigermaßen günstig. Dann ist der Beitrag zum 01.01.26 für den Kunden um fast 300 Euro teurer geworden. Das war mit Ansage, dass das so kommen wird. Der nächste ist bei der Landeskrankenhilfe versichert. Das ist jetzt so die neueste Sau, die durch den Ort getrieben wird. Der liegt mittlerweile bei fast 1.100 Euro, ist 1967 geboren, also auch noch nicht wirklich alt. Ja, wir reden jetzt hier über jemanden, der 59 wird. Und dann gucke ich mir mal ganz genau an, ja, was ist bei demjenigen eigentlich passiert? Der ist jetzt bei 1.091,58. Und zum Glück sind die Menschen so nett und schicken mir mal ihre Versicherungsscheine, wenn sie die noch haben. Und dann war es bei ihm beispielsweise so, der ist 1994 gestartet mit einem Beitrag von 275 D-Mark 40. Damals gab es noch keine Pflegepflichtversicherung, damals gab es noch keinen gesetzlichen Zuschlag. Mittlerweile ist er bei 1091. Rechne ich die neuen zugekommenen Sachen raus, dann wäre er bei 784,59 für die reine Krankenversicherung. Zahlen tut aber die 1091. Und hat mir angeguckt, wie hat sich die Krankenversicherung entwickelt. Und sehe dann die Steigerung von da bis heute sind 5,51%. Im Vergleich hätte er einen stabilen Anbieter genommen, dann würde er heute schon irgendwie 300 ungrad Euro weniger zahlen im Monat. Das ist eine Welt, weil er hat jetzt schon 47.500 Euro mehr gezahlt, als er eigentlich müsste aus meiner Sicht. Wenn man das Ganze aber weiterrechnet und sagt, naja, der ist ja noch gar nicht alt, wenn er nur die nächsten 19 Jahre noch hier bleibt, was ich hoffe, ja, tunlichst hoffe, ja, dann ist es eben so, wenn das so weitergeht, hat er 227.000 Euro zu viel gezahlt. Wir werden dafür sorgen, dass ihm das nicht passiert. Wir werden intern gucken, dass wir das wieder irgendwie ein bisschen runterkriegen. Aber Besser wäre natürlich, du musst dich im Nachgang da gar nicht drum kümmern, hast gleich einen Anbieter, wo das Ganze sauber durch die Zeit läuft und wo du es über Jahrzehnte angucken kannst und genau siehst, warum ist denn das so, und dann für dich ableitest, dann mache ich es doch besser so. Ja, ich mache noch ein weiteres Beispiel, was ich dann sehe. Das eine war jetzt Barmenia, BBKK, LKH, das sind so die, die versuchen, irgendwie Hochleistungstarife in den Markt zu bringen. Und dann hast du die anderen Vermittler, die hingehen und sagen, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes. Wo ist ein Tarif besonders günstig, dass ich ihn einfach verkaufen kann, weil da muss ich nicht viel argumentieren. Ein Beispiel wäre beispielsweise die Universa. Da habe ich letztens auch ein Video zugedreht. Wenn du das mal ausführlich dir angucken willst, dann schau gerne hier. Und da ist beispielsweise, hier habe ich jetzt einen, der zahlt 1202 Euro. Der soll ab dem 01.01. 145 Euro mehr bezahlen. Dann, was häufig mittlerweile auch verkauft wird, ist die ARAG. Das sehe ich auch immer wieder, gerade von den großen Strukturvertrieben. Und da ist beispielsweise so, hier habe ich jemanden, der hat mit 2000 gestartet, mit 341,99 Euro umgerechnet. Der ist jetzt im Jahr 2026, geht er von 1064 auf 1216 Euro hoch. Tarife sind gleich geblieben. So habe ich mal nachgerechnet, das entspricht einer Steigerung von 5% pro Jahr. Ja, wenn man das mal vergleicht mit einem stabilen Anbieter, der bei 3-4% lag in der Zeit, dann hat er jetzt ungefähr 45.000 Euro mit Zinsen zu viel ausgegeben. Wenn der aber noch einigermaßen lange lebt, und davon gehe ich aus, dann ist es eben so, über ein längeres Leben gerechnet, sind wir schon bei 239.000 Euro mehr Ausgaben. Das ist Geld, was du einsparen kannst, indem du deine Hausaufgaben am Anfang machst, indem du diese Fehler vermeidest. Gehen wir auf Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 4 ist, dass die Leute sich davon blenden lassen, dass ein Tarif heute besonders gut und günstig aussieht, weil es ein neu aufgelegter Tarif ist. Und der Versicherungsverkäufer denkt, ist doch gut. Du musst dir das so vorstellen, eine Krankenversicherung kann hingehen und kann sagen, ich schließe einfach einen Tarif fürs Neugeschäft, weil der zu teuer geworden ist. Zum Beispiel diese Tarife, die wir gerade gesehen haben. Oder lässt sie parallel auf, legt aber trotzdem einen neuen Tarif auf. So ein bisschen wie bei der Telekom. Bei der Telekom ist es so, wenn ich nicht alle 2 Jahre kündige, habe ich schlechtere Konditionen als jemand, der neu abschließt. Das gleiche passiert in der privaten Krankenversicherung nur leider nicht so häufig und mit immer größer werdenden Problemen für die Tarife, die neu aufgelegt werden. Jetzt ist aber so, der Tarif, der neu aufgelegt wird, wird dir dann verkauft als ein großer Vorteil beim Versicherer, weil da gehen ja jetzt die jungen Gesunden rein. Was dir verschwiegen wird, dass in der Versicherungsmathematik das gar nicht möglich ist, die günstiger zu rechnen, das musst du künstlich machen. Warum? Da bleiben ja die Leute nicht jung und gesund drin, genauso wenig wie in den alten Tarifen. Das passiert ja alles noch. Und was dir verschwiegen wird, ist, dass die ganzen Altkunden aus diesen alten, teuren Tarifen mit gleichen Leistungen in die neuen Tarife reinwechseln können, und zwar ohne Wenn und Aber. § 204 Versicherungsvertragsgesetz. Es ist sogar so, dass der Gesetzgeber die Versicherer dazu zwingt, ab dem 60. Lebensjahr immer mitzuteilen, bei jeder Erhöhung, was ist denn der verkaufsstärkste offene Tarif. Das ist oftmals der Tarif, der den jungen Leuten dann verkauft wird. Und dann gehen die reihenweise darüber und der Tarif funktioniert nicht lange. Ich habe das gerade wieder gesehen, beispielsweise 2013 haben diverse Versicherer neue Tarife aufgelegt. Die wenigsten davon sind heute noch bezahlbar. Es hat nicht funktioniert und es mussten wieder neue Tarife nachgezogen werden. Und die Zyklen werden immer kürzer. Und deswegen ist dieses Argument, du gehst in einen jungen, verkaufsoffenen Tarif mit jungen, gesunden Menschen, einfach nicht das, was in der Praxis funktioniert. Und deswegen vermeide unbedingt diesen Fehler, darauf reinzufallen. Der 5. Fehler, den ich immer wieder in der Praxis leider beobachte, und das hat jetzt so nicht so viel mit der Tarifauswahl zu tun, das geht eher um das Rundherum. Und dass die Leute keine Strategie haben für später. Und damit meine ich jetzt nicht alleine, was mache ich, um im Alter möglichst safe zu sein, sondern auch schon auf dem Weg dahin. Weil eine Sache, die an dem Job wirklich nervt oder auch insgesamt im Leben einfach anstrengend und wirklich zermürbend ist, ist die Tatsache, dass Leute halt nicht immer so gesund bleiben wie bei Abschluss. Man kann sich das zwar mit 30 kaum vorstellen, aber das passiert eben. Ich nehme das Beispiel meiner eigenen Schwester, die dann mit Mitte 30 in MS erkrankt ist, oder von einem Kumpel, der hier in der Bank gearbeitet hat, Torwart bei Preußen Münster war, mit Mitte 30 einen Schlaganfall bekommen hat. Ich nehme jetzt mal sein Beispiel, damit es nicht ganz so emotional wird. Und dann ist es halt einfach so, ja, der kann am Leben noch teilnehmen. Das reicht aber nicht mehr, um in der Bank zu arbeiten. Das reicht auch nicht mehr von der geistigen Frische, um halt irgendwie in irgendeinem Job richtig zu performen. Das war mal alles anders geplant. So, und dann ist immer die Systematik, ich kriege den Anruf und dann höre ich von den Angehörigen oder von den Betroffenen selber, je nachdem, wie die Situation ist: Mensch, mich hat es schwerer erwischt, Dieter. Ich muss dich fragen, was habe ich denn an Risikoschutz parallel zu meiner privaten Krankenversicherung? Oder wie ist das überhaupt mit der privaten Krankenversicherung? Und dann kann ich den Leuten immer sagen, ey, die gute Nachricht ist, nur weil du jetzt länger ausfällst, kannst du trotzdem in der privaten Krankenversicherung bleiben. Und deswegen hoffe ich mal, dass du einen ausreichenden Berufsunfähigkeitsschutz gemacht hast. Und dann überlegen die Leute mal, ja, ich habe damals mal bei MLP oder beim AWD oder irgendwo bei einem Versicherungsvertreter so eine Rente von 1500 oder 2000 Euro nach dem Studium gemacht. Und dann weiß ich schon, die Krankenversicherung geht flöten, weil wie soll das funktionieren, wenn die Krankenversicherung 800 Euro kostet oder 700 im besten Fall, ja, und 2000 im Monat reinkommen. Das wird nicht klappen. Und deswegen kann ich dir nur sagen, wenn du dich für eine private Krankenversicherung entscheidest, dann immer mit einem guten Begleitschutz. Und damit meine ich nicht nur einen ausreichend hohen Berufsunfähigkeitsschutz. Du brauchst eine vernünftige Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung. Wenn du Familie hast, eine ausreichende Risikoabsicherung. Wenn du Unternehmer bist, unbedingt ein Testament, sonst fliegt dir die ganze Kiste um die Ohren. Das sind alles Dinge, um die wir uns hier jeden Tag für die Leute kümmern. Und wenn du das einfach nochmal für dich Revue passieren lässt, diese 5 Fehler, wenn die einer vermeidet, dann geht es ihm vielleicht wie mir. Ich bin selber seit 26 Jahren privat versichert und lass dir das nochmal final bitte gerne zeigen. Hier haben wir jemanden, der hat bei dem Strukturvertrieb damals abgeschlossen, ist 1999 mit der privaten Krankenversicherung gestartet, 1972 geboren und liegt mittlerweile bei einem Beitrag von 1254 Euro. Der hat ein bisschen Krankentagegeld drin, das kostet 34 Euro, lass das mal weg, dann liegt er bei knapp 1220 Euro. Und hier siehst du beispielsweise dann mal im Vergleich jemanden, nämlich meine Wenigkeit, der auch 1999 abgeschlossen hat, der ähnlich alt ist, der genauso lange versichert ist, aber nur 605 Euro zahlt im Monat im Vergleich zu 1254. Das ist halt ein Vermögen im Unterschied. Über dein Leben gerechnet, jetzt schon und in Zukunft natürlich hoffentlich noch mehr. Ich will da noch ganz lange weitermachen. Und da muss man einfach zu konstatieren, ich habe ein Einzelzimmer, freie Krankenhauswahl, ich kann direkt zum Facharzt, 100% Zahnbehandlung, 80% Zahnersatz, 100% für Inlays, häufigste Form des Zahnersatzes mitversichert. Absolute Topleistung. Ja? Also mit anderen Worten, viel mehr geht nicht und der Beitrag differiert halt so stark. Und da ich weiß, wie schwer es ist, diese 5 Fehler zu vermeiden, weil dafür brauchst du einen großen Datenbestand. Da musst du genau hinter die Kulissen gucken, musst genau wissen, wie haben sich denn Einzeltarife über Jahrzehnte entwickelt. Was ist mit dem neuen Tarif? Wie ist der kalkuliert? Kann der überhaupt funktionieren? Oder ist vielleicht nicht schlauer, auf ein System zu setzen, was seit Jahrzehnten schon funktioniert, wie ich es gemacht habe? Welche Leistungspunkte sind statistisch relevant? Welche kosten den Versicherer und am Ende dich Kopf und Kragen, wenn sie mitversichert sind? Das sind alles Dinge, die erklären sich nicht von alleine. Da brauchst du wahrscheinlich monatelange Suchkosten. Und ich würde sogar so weit gehen, es wird am Ende gar nicht klappen, weil du kommst an die Beitragsverläufe nicht dran. Wenn du hingehen willst und willst von einem Versicherer einen Beitragsverlauf über diverse Tarife über Jahrzehnte haben, die rücken die nicht raus. Wenn du den Versicherungsvertreter fragst, der sagt, wieso, den Tarif gibt es doch erst seit 2013, Unisex ist dann neu eingeführt, es gibt keine längeren Verläufe, Bullshit. Gute Versicherer haben auch bei der Umstellung von Unisex auf Bisex, also wo Männchen und Weibchen preislich gleich gemacht wurden, ja, haben die Tarife genauso gelassen, haben da nur ein U dran gesetzt und du kannst die Verläufe über Jahrzehnte angucken. Also lass dich nicht verkackeiern, sondern geh hin und mach es am Anfang einmal vernünftig. So, das war eine weitere Folge in unserem schönen Podcast. Und ganz ehrlich, von Herzen, ich freue mich, dass du dabei bist. Weil das ist ein Thema, das kann man auf der Agenda gar nicht hoch genug ansiedeln, weil am Ende geht es um viel Geld, aber vor allen Dingen um deine Gesundheit. Und ich bin heute noch gefragt worden, wie alt ich bin. Und da haben die Leute sich gewundert, haben gesagt, Mensch, Dieter, du siehst ja viel jünger aus. Da habe ich gesagt, das ist alles unwichtig. Wichtig ist nur gesund. Und deswegen, lass uns den Podcast hier weitermachen. Lass uns dafür sorgen, dass mehr Leute davon Wind bekommen. Erzähl gerne davon, teil das Ding, hinterlass ein Like, hinterlass einen Kommentar. Alles, was hilft, du kennst das ja selber. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.